scheinbar gibt es, gerade wenn wir jetzt auf Chemnitz blicken, Menschen, die sich irgendwie als besorgte Bürger bezeichnen, wird ja dann immer wieder so hochgeholt, so dieses Jahr. Und wir müssen Angst haben um unsere Töchter und um unsere Frauen etc. pp. Aber letzten Endes ist das ja austauschbar. Also diese Konstruktion von dem Wir und dem die anderen, das ist ja austauschbar.
Wer die anderen sind, das ist etwas, was sich schon immer verändert. Einige sind es immer, innerhalb von Europa sind es immer Menschen, die außerhalb Europas kommen, die sind immer die anderen, die sind festgelegt da drauf. Und das ist eigentlich auch sehr gewalttätig. Sie haben einfach überhaupt keine Möglichkeiten, tatsächlich auch ein Teil der Gesellschaft zu werden, weil es immer ein Misstrauen gibt, ein generelles Misstrauen, ein Nicht-Zulassen, dass sie auch sich zugehörig empfinden, insbesondere dann, wenn sie nicht weiß sind und dann auch aufgemerkt werden können oder wenn sie nicht christlich sind oder säkular, sondern vielleicht muslimisch oder jüdisch, dann kommt sofort, das ist immer dieses Misstrauen auch da, was seit Jahrhunderten sich auch hält. Das ist ja auch nichts Neues. Man darf jetzt auch nicht immer so tun, als das, was jetzt in Chemnitz passiert, irgendwas ist so, wow, also das hat es noch nie gegeben. Nein, das Schreckliche ist, dass es immer wieder auch kommt und wieder reaktiviert werden kann. Und die besorgten Bürger, das sind die, die mir wirklich Sorgen machen. Also das ist wirklich die Gewalttätigkeit, die sie entfalten. Das hat mit dem, was sie sagen, dass sie Sorge um die Sicherheit haben, ist wie so ein Paradox. Weil alle sind besorgt, die sich diese Bilder im Fernsehen angucken, was da eigentlich passiert. Und sie sagen, wir sind die besorgten Bürgerinnen, aber ich bin besorgt, weil es die besorgten Bürger gibt. Und im Übrigen ist es natürlich auch immer sehr sexistisch zu sagen, wir haben Sorge um unsere Frauen und Töchter, als könnten die Frauen und Töchter sich nicht selber verteidigen. Das ist auch so bitter, dieses Bild. Also, dass dann Männer auf die Straße gehen und sagen, das sind unsere Frauen. Also, sorry, aber wer möchte von diesen Männern beschützt werden? Ja? Die meisten Frauen würden sagen, also nee, danke. Also ich meine, woher nimmst du dir das Recht, für mich zu sprechen oder mal für meine Sicherheit irgendwie einzustehen? Das ist ja absurd. Das ist eine totale Entmündigung von Frauen. Das ist ein sehr patriarchales und sexistisches Bild, dass Männer sich wieder aufschwingen und sagen, wir haben Sorge um die Sicherheit unserer Frauen und Töchter, was immer wieder eingesetzt worden ist, um sie dann auch wieder zu kontrollieren. Ne? Geh nicht dahin, lass dich nicht mit den oder den Männern ein, das kennen wir ja auch. Und das ist auch etwas, wo im Grunde genommen dann auch immer praktisch eine bestimmte Gruppe sich dann auch einkapselt. Ne? Und das immer über die Kontrolle von Frauen. Die Frauen sollen auf gar keinen Fall zum Beispiel dann Kontakt haben mit Männern, die eben nicht aus der eigenen Gemeinschaft dann kommen. Warum sollten sie nicht? Vielleicht sind die ja netter oder interessanter oder wie auch immer. Oder bessere, schützen einen sogar besser, wer weiß. Also ich meine, das ist etwas, was zum Beispiel wenig besprochen wird, dass das Motiv, wir wollen unsere Frauen schützen, dieses unsere Frauen ist schon eine Frechheit. Weil das ist ja wie so ein besitzanzeigendes Fürwort. Also die meisten Frauen würden das weit von sich weisen. Und das Zweite ist, als Frauen immer nur als Opfer zu sehen und nicht als Subjekte, die sich durchaus selbst verteidigen können und selbst entscheiden können, ob sie Angst haben oder nicht. Also mir muss niemand sagen, ob ich Angst haben muss oder nicht, wo ich hingehen soll oder nicht. Und es gibt viele, und das muss man auch sagen, einfach nur, weil es auch so eine absurde Geschichte ist, dass der Mensch, der in Chemnitz hier umgekommen ist, war ja Deutsch-Kubaner. Und der hätte wahrscheinlich auch Angst gehabt vor denjenigen, die jetzt auf die Straße gehen, weil sie sagen, wir müssen die Deutschen schützen. Ich glaube nicht, dass er sich besonders beschützt hätte gefühlt von ihnen. Was jetzt der wahre Grund war für die Auseinandersetzung, werden wir vielleicht sogar nie wissen oder irgendwann mal. Aber es ist interessant, was da eigentlich, was da ausgelöst wird. Und das ist, und das war in Köln genauso. Wir wissen viel zu wenig, was eigentlich passiert ist. Mhm. Aber es gibt wahnsinnig viele Fantasien darüber. Und das ist eine sehr gut funktionierende Projektionsfläche für alle möglichen Klischees und gewalttätigen Bilder.
Sie hatten in Ihrem Vortrag auch erwähnt, dass es wichtig ist, Theorie und Praxis ja zusammenzubringen, dass es da Brücken braucht, um ja solche alten Muster tatsächlich aufzubrechen. Haben Sie da einen konkreten Vorschlag, wie sowas funktionieren kann?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ich glaube, dass viele rechte Diskurse eins machen, sie argumentieren sehr anti-intellektuell. Die sagen, wir haben keine Lust mehr auf das Geschwätz und das ist alles Unsinn, wir müssen jetzt was tun. Und das ist sehr gefährlich und viele lassen sich darauf ein, die lassen sich auch ein auf so einfache Wahrheiten, die die Rechten immer sehr schnell parat haben. Die sagen dann immer 1 + 1 = 2, fertig und mehr gibt es nichts zu diskutieren. Aber tatsächlich sind natürlich die sozialen Phänomene und sozialen Realitäten viel komplizierter. Sie sind viel komplizierter und ich glaube, dass es wichtig ist, tatsächlich auch in Projekten auch die Menschen darauf vorzubereiten, auch Ambivalenzen auszuhalten und nicht nach diesen einfachen Lösungen zu suchen. Weil wenn ich zum Beispiel arbeitslos bin und mir jemand sagt, das sind die Migranten schuld, ja gut, dann klingt das irgendwie für einige plausibel, aber nichts spricht dafür. Gar nichts spricht dafür. Und da braucht man gar nicht so kompliziert zu denken. Und mein Sprechen über Theorie und Praxis, das richtete sich ja vor allen Dingen an diejenigen, die im Saal sind, die praktisch auch arbeiten, also die in der Sozialarbeit tätig sind, in Beratungsstellen tätig sind und so weiter, wo ich auch vermehrt sehe, dass viele auch sagen, naja, diese Theorien, das ist alles zu kompliziert. Aber viele wissen ja die einfachsten Dinge nicht mehr und so. Und ich glaube, wir müssen uns auch theoretisch wieder stärker schulen. Und das ist möglich. Also ich glaube, dass Menschen schon auch gerne denken. Und das Denken auch etwas ist, was den Alltag zum Teil auch einfacher macht. Nicht nur unbedingt komplizierter, weil der Alltag an sich ist kompliziert. Und um diesen komplizierten Alltag praktisch verstehen zu können, müssen wir geschult werden in etwas komplexerem Denken. Und dann ist der Alltag besser bewältigbar. Sonst muss ich immer nur gewalttätig werden, weil ich keine andere Möglichkeit habe, mir das zu erklären. Und das ist das, was man früher auch Ideologiekritik genannt hat. Man muss kritisch sein gegenüber dem, was die da oben einem sagen. Man muss kritisch sein gegenüber dem, was die Mehrheit sagt. Wenn die Mehrheit das sagt, ist das nicht richtig, weil es die Mehrheit ist. Sondern vielleicht ist es gerade deswegen falsch. Wir müssen in der Lage sein, zumindest zu sagen, stopp, das muss ich mal selber überdenken. Und das ist das, was wir als Mündigkeit verstehen. Also ich kann Menschen nicht ernst nehmen, die einfach nur sagen, weil einer sagt, das ist so und so und sagt, ja, genau so ist es. Und dann hinterherlaufen wie die Lämmer. Also das ist auch keine Demokratie. Eine Demokratie verlangt nach Bürgern, die selber nachdenken. Die selber, da muss ich mich mal selber informieren, da muss ich mal schauen. Da höre ich mir mal 2, 3 Versionen an, da spreche ich mal mit Menschen und folge da nicht einfach meinen Impulsen, meinen Affekten, weil die sind zum Teil sehr, sehr trügerisch. Und deswegen glaube ich, dass so ein spontaner Anti-Intellektualismus, immer alles das, was theoretisch gesagt wird, schlecht ist, sehr, sehr gefährlich ist. Und das spielt wirklich den Rechten in die Hände. Ich glaube, wir müssen genau das Gegenteil machen, zu versuchen. Und die meisten Menschen sind ja auch dazu in der Lage. Sie gestehen sich das nur nicht mehr ein, so selber nochmal nachzudenken, selber mal erstmal eine Pause zu machen, zu sagen, muss ich jetzt mir erklären. Warum laufe ich denn sofort auf die Straße, wenn ich noch gar nicht weiß, was wirklich passiert ist? Nur weil 2 irgendwie brüllen, Deutschland ist unsicher und wir sind das Volk und das ist unser Land und das lassen wir uns nicht nehmen. Dann laufen die zu Tausenden da auf die Straße und man fragt die Leute und die wissen gar nicht, warum sie eigentlich da sind. Worum geht's? Warum sind sie unsicher? Es gab auch Anschläge, zum Beispiel in einigen Städten, dann haben die in anderen Städten 2000 Kilometer entfernt geweint und gesagt, oh mein Gott, und so, was ist denn los? Ihr weint doch auch nicht, wenn ein Erdbeben in Italien ist. Dann sagt ihr auch nicht, oh mein Gott, ich werde jetzt sterben. Ja? Sondern, ja, das passiert. Es gibt immer das Leben ist gefährlich, weil die meisten Menschen immer noch im Autoverkehr sterben, werden die Autos immer noch nicht abgeschafft. Und sage ich auch niemandem, ich lasse meine Tochter nicht auf die Straße, weil die Autos sind so gefährlich. Also das, so absurd ist das. Ja? Also das heißt, bestimmte Dinge können immer passieren. Die sind, das kann man nicht kontrollieren. Und es ist ganz wichtig, und deswegen diese Spaltung zwischen Theorie und Praxis und der Tat und auf die Straße gehen und brüllen und dem Nachdenken, dem sich zurückziehen, nachdenken, in einer kleinen Gruppe vielleicht nochmal austarieren, diskutieren, was könnten denn für Gründe sein, wie können wir das vielleicht nochmal anders verstehen, auch lesen, auch vielleicht unterschiedliche Dinge lesen, die mir vielleicht auch am Anfang nicht passen, ist etwas, was, glaube ich, wieder eingeübt werden muss. Die Leute werden zum Teil auch dumm gehalten, weil sie dann besser manipulierbar sind. Und wer sich nicht manipulieren lassen will, egal ob von den Rechten oder den Konservativen, den Liberalen oder den Linken oder wer auch immer, muss einfach selber nachdenken. Und wir sind dazu in der Lage, und das ist eigentlich ein Plädoyer dafür, für den Anspruch auf Mündigkeit dann auch wirklich ernst zu nehmen, weil eine Demokratie funktioniert sonst nicht, sonst folgen sie immer nur irgendwelchen Leuten, wohin das führen kann. Das weiß man in Deutschland besser wie wahrscheinlich irgendwo anders.
Das sagt Frau Professor Dr. Castro-Varela. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.